Es ist mir eine große Freude, hier ein Zeugnis von dem abgeben zu dürfen, was der Herr, unser Gott, durch die Gnade Jesu Christi auch in diesem Teil seiner Schöpfung und in diesem Gebiet seiner Herrlichkeit uns aus seinem Worte zu geben vermag, hierüber nun Zeugnis abzulegen. Das Thema heißt und auch die Sterne. Und zwar in einer Weise ein Zeugnis, das nur dann richtig verstanden werden kann, wenn wir uns darin einig sind, dass wir nun einmal alles das glauben wollen, was im Worte Gottes in unserer Bibel über dieses Thema geschrieben steht. Da sind nämlich Zeugnisse in diesem Wort, die werden von Schriftgelehrten unserer Zeit als solche Stillen bezeichnet, die sich eben nun einmal aus der Zeit Israels, die es in Ägypten zugebracht, oder aus jener Zeit, die es in der babylonischen Gefangenschaft verbrachte, mit hineingerutscht sind in unsere Bibel. Also chaldäisch-heidnische und ägyptisch-kultische Worte, die eigentlich gar nicht in die Bibel gehören. Ich denke und hoffe sehr, dass wir alle nicht zu diesen gehören, sondern zu jenen, die allem glauben, was geschrieben steht. Und mir sei es gestattet, ein persönliches Zeugnis abzulegen, davon zu bestätigen, dass ich nicht nur jedem Worte glaube, wie es steht und wo es steht, sondern sogar so dumm bin, jedem Buchstaben zu glauben, wie Gott ihn im Urtext der Heiligen Schriften hingesetzt hat. Denn kein Jota, das heißt nicht der kleinste Buchstabe vom Gesetz, wird fallen und kein Tüttel vom Gesetz, wie es nicht alles erfüllt ist, und zwar in Herrlichkeit. Ich lese im Anschluss an das erste Lied, das wir hörten, das wir sangen zusammen aus Psalm 136, ein Begrüßungswort. Preiset Jehova, denn er ist gütig, denn seine Gnade währet ewiglich. Preiset den Gott der Götter, denn seine Gnade währet ewiglich. Dem Gott der Götter, als solchen kennen wir ihn leider viel zu wenig. Denn es gibt nach dem Zeugnis des Alten und Neuen Testamentes viele Götter und viele Herren. Es gibt viele Söhne Gottes, die allerdings geschaffene Wesen sind, Geisteswesen, und nur einen einzigen gezeugten Sohn Gottes, der Sohn der Liebe. Und dieser ist nun unter den Göttern der Gott der Götter. Und mit dem haben wir es zu tun, indem er uns aus der Botmäßigkeit dieser Götter, dieser Fürstentümer und Gewalten, herausgerissen hat und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und weil wir also von Gott genommen und hineinversetzt sind in seine Liebe und in seine Gegenwart und in seinen Frieden und in seine Sicherheit hinein, sind wir fähig gemacht, durch ihn selber nun die Dinge zu verstehen und zu beurteilen, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, die in keines Menschen Herz und gekommen, kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Diese Dinge sind uns nicht nur bereitet von Gott, unserem Vater, sondern geoffenbart durch seinen Geist. Warum? Denen, die ihn lieben, hat er es geoffenbart durch seinen Geist. Der Geist, der auch die Tiefen der Gottheit erforscht. Und wenn wir es heute Nachmittag mit den Sternen zu tun haben, werden wir hoffentlich sehr bald merken, dass die sichtbaren Gestirne am Himmel nur Zeichen sind für die hinter, unter und über ihnen stehenden unsichtbaren Himmelslichter. So wie die Schrift Sonne, Mond und Sterne als das Heer der Himmel bezeichnet, so bezeichnet die Schrift ebenfalls jene Geisteswesen, jene Fürstentümer und Gewalten, Throne, Herrschaften, ebenfalls als das ganze Heer der Himmel. Also sowohl die sichtbare Sternwelt ist das Heer, das ganze Heer der Himmel, und das unsichtbare Heer der Himmel wird mit dem gleichen Wortgepräge zur Darstellung gebracht durch das Wort Gottes. Ich will gleich jetzt am Anfang bezeugen, Gott hat die Sterne zu Zeichen gesetzt. Nach 1. Mose 1, Vers 14 und die folgenden. Zu Zeichen. Und Geschwister, da haben nun einmal unsere Astrologen, mit denen ich keinerlei Gemeinschaft habe, von denen ich überhaupt nichts wusste, sondern einfach von den Zeugnissen der Schrift überwältigt war und merkte, dass hier Dinge bezeugt sind, zu finden sind, die das, was uns die Astronomen und die Astrologen lehren, weit überragt. Weit überragt. Es hat mir einmal ein Bruder, ein alter Bruder, so gesagt, als er das Schriftchen und auch die Sterne, das ist nur eine kleine Einführung in dieses Gebiet, gelesen hatte, dann hat er gesagt, ja, das ist ja nun genau das, was ich mir schon lange sagte, was unsere Astronomen behaupten und lehren und was daneben die Astrologen anführen und womit sie praktizieren. Das alles bestaunen wir bis zum Zusammengeschmettertwerden von Seiten dessen, was von der Astronomie kommt und uns fast kniefällig davor verbeugen und sagen, ja, ist das so groß? Ist das wirklich so, wie ihr da sagt? Das ist ja schwindelerregend. Und beginnen zu zweifeln am Worte Gottes und dann uns bekreuzigen vor dem, was die Astrologen vorbringen, vortragen. Und jetzt sagt der Bruder richtig und fährt weiter. Das eine verurteilen wir und vor dem anderen lassen wir uns zusammenschlagen und haben selber als Kinder Gottes nichts Besseres zur Verfügung. Und das sollte, Geliebte, nicht also sein. Das sollte nicht also sein. der Gott der Götter, den denn seine Gnade werft ewiglich, preiset den Herrn der Herren. Es gibt viele Herren im Himmel und auf der Erde. Denn seine Gnade währt ewiglich, dem der große Wunder tut, er allein. Denn seine Gnade währt ewiglich, dem der die Himmel gemacht hat mit Einsicht, denn seine Gnade währt ewiglich, dem der die Erde ausgebreitet hat über den Wassern, denn seine Gnade währt ewiglich, den der große Lichter gemacht hat, denn seine Gnade währt ewiglich, die Sonne zur Beherrschung des Tages, so steht ja schon im Schöpfungsbericht geschrieben, die Sonne zur Beherrschung des Tages, und Gott aber nannte das Licht Tag, und den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, und Gott nannte die Finsternis Nacht. Denn seine Gnade währt ewiglich. Somit, so viel zur Begrüßung. Und jetzt darf ich noch Psalm 135, Vers 5 lesen, das dazu passt, im Psalm vorher. Denn ich weiß, dass Jehova groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Die Götter, die Söhne des Höchsten, nach Psalm 82, sind die Herrschergestalten, die Verfügungsgewalten über die himmlischen Heere. Da geht es nicht, Oberste über 10 und Oberste über 100 und Oberste über 1000, da beginnt das Oberste über 10.000 und dann geht es aufwärts in die Milliarden. Und diese Milliarden, ich erinnere an ein Wort aus dem Buch der Offenbarung Jesu Christi, nur die Engelzahl, die Heerschar, die den Thron Gottes umgibt, beläuft sich auf Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Rechnen wir schnell, obwohl es Sonntagnachmittag ist. 10.000 mal 10.000 allein schon die 100 Millionen. Jetzt heißt es aber 10.000 mal 10.000. Nehmen wir einmal 10 mal 10.000 mal 10 mal 10.000. Dann wird es uns auch schon schwindelig. Das sind aber nur die um den Thron Gottes am engsten aufgestellt sind. Wenn nun nach dem Zeugnis der Schrift die Sterne Engel darstellen, und zwar jede Gestirnsfamilie eine besondere Gattung von Fürstentümern und Gewalten darstellt, dann sollen doch die Astronomen ruhig kommen und uns Zahlen nennen, die uns beeindrucken können. Dann sagen wir, ja, das muss ja also sein. Nennt uns bitte so viel ihr könnt oder nicht mehr könnt. Es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Denn alles, was gemessen werden kann, ist begrenzt, die ganze Schöpfung. Nur Gott allein ist unbegrenzt. Und dann können so und so viele Millionen Lichtjahre antreten, sie sind immer noch begrenzt. Und was immer gemessen werden kann, das kann so lang sein und so lange dauern, wie es will. Sobald es endlich ist und gemessen werden kann, ist es gegenüber der Unendlichkeit selbst, der Unendlichkeit und dem Wesen Gottes, immer noch gleich Null. Immer noch gleich Null. Denn der unendliche Gott ohne Anfang und Ende kann nicht gemessen werden. So. Jetzt haben wir gelesen, die Sonne zur Beherrschung des Tages, des Lichtes, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Aus Psalm 136. Das soll als Zeugnis dienen, dass die Dinge, als Beispiel nur, die Dinge, die ich jetzt bezeuge, nicht etwa nur so mehr oder weniger vergewaltigt aus der Schrift herausgenommen werden, um nun da in einem irgendwie wunderbar erscheinenden Lichte damit zu jonglieren, sondern dass die Dinge, die unglaublich klingen, dass die Dinge in der Schrift verwurzelt und gegründet sind einerseits, andererseits aber so beweglich und so gewaltig durch die Schrift eilen und nach den Ergänzungen rufen, eine der anderen, wenn ich es auch nur kurz erwähnen kann. Erstens, im Schöpfungsbericht schon hat Gott eine siebenfache Zweckbestimmung in die Gestirne gelegt. Erstens, sie sollen scheiden zwischen Tag und Nacht, zwischen Licht und Finsternis. Zweitens, sie seien zu Zeichen. Da hebt sich doch sofort die Frage, ja, wofür denn sind sie Zeichen? Drittens, viertens und fünftens, sie seien zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Mit einem Wort, die Gestirne sind der Originalchronometer Gottes, das Originaluhrwerkgefüge Gottes. Sechstens, seien sie da, um Licht zu geben auf die Erde. Das verstehen wir ja vielleicht am besten. Licht zu geben auf die Erde. Siebtens, seien sie da zur Herrschaft über Tag und Nacht, zur Herrschaft über Licht und Finsternis. Sieben Zweckbestimmungen. Wir können jede einzelne Zweckbestimmung an eine Schale des goldenen Leuchters setzen und merken, dass die mittleren drei Zweckbestimmungen der Zeitanzeiger Gottes ist. Währenddem die zweiterste Zweckbestimmung und die zweitletzte, nämlich sie seien zu Zeichen und zu Lichtern, sagt uns, dass sie nicht nur als Uhrwerkgefüge Gottes die Zeiten und Zeitpunkte im Ratschluss Gottes anzeigen, sondern dass sie das tun in Form von Lichtsignalen. Von Lichtsignalen. Zeichen sind Signale, um Licht zu geben. Es ist die Lichtsignalanlage Gottes. Und das erste stimmt mit dem letzten überein, zur Scheidung von Tag und Nacht und am Schluss zur Herrschaft über Tag und Nacht. Die wunderbare Symmetrie am goldenen Leuchter steht vor uns in der siebenfachen Zweckbestimmung. Dass sie die Zeiten ordnen, haben wir bis jetzt mehr oder weniger so verstanden, verstehen lernen dürfen, dass sie einfach die Tage, Monate, Jahre und so weiter, Stunden ordnen, die auf der Erde unten einfach nur einmal Geltung haben, ob wir wollen oder nicht, da sind. Weniger verständlich, und dass sie Licht geben, ist auch klar. Weniger verständlich sind zwei Punkte, der zweite und der letzte, nämlich zu Zeichen und zur Herrschaft. Was beherrschen sie? Wofür sind sie zu Zeichen? Das ist doch die Frage, die hier sich erhebt. Zuerst, was sind Zeichen überhaupt? Das Wesen eines Zeichens besteht immer darin, dass es, so klein es auch sein mag, immer von sich selbst wegweist auf etwas anderes hin, das viel gewaltiger ist als das Zeichen selbst. Und die Summe von Zeichen, die es gibt, waren Zeichen, Lichtsignale, Zeitzeichen, Vorzeichen, Anzeichen, und was es alles für Zeichen gibt, Schriftzeichen. Geschwister, Wir haben 25 Buchstaben im deutschen Alphabet. Das sind alles nur kleine Häklein, so oder so gebogen, geformt. Aber je nachdem, es sind Zeichen, auch nach der Schrift, kann die Bibelstelle nicht anführen. Die Schrift nennt die Buchstaben auch Zeichen. Je nachdem nun unsere 25 Zeichen in verschiedener Weise aneinander gereiht sind, können die gleichen 25 Zeichen, die in sich selbst nichts sind, Buchenschwärze oder Tinte, die alle für sich nichts sind, für einen lebendigen Menschen ein Todesurteil oder eine große Erbschaft bedeuten. Stimmt das? Das ist also bei den geringsten Zeichen, die in unsere Hände gegeben sind, schon der Fall. Wenn nun Gott sagt, Sonne, Mond und Sterne, diese Herrlichkeitslichter am Himmel, die ja nicht als tote Buchstaben oder gar tötende Buchstaben da sind, sondern als herrliche Repräsentanten der himmlischen Dinge da leuchten vom Himmel herunter. Wenn die von Gott als Zeichen bekannt werden, zu Zeichen eingesetzt werden, was müssen dann erst diese von Gott in die Feste der Himmel gesetzten Zeichen anzeigen und eine über Leben und Tod verfügende Gewalt in sich haben. Oder so, wenn schon irdische Zeichen, ich denke, ich nenne das Stichwort Hakenkreuz, vermag oder vermögen, Bände zu reden für den, der etwas davon weiß, um was es geht. Wie viel mehr gilt das Wort aus Psalm 19? Die Himmel sind das Buch der Herrlichkeit Gottes, sogar sind die Bücher Herausgabe der Herrlichkeit Gottes und die Feste zeigt an seiner Werk, das Werk seiner Hände. In der Feste, in die Feste hat er Sonne, Mond und Sterne gesetzt. Die Himmel sind die Bücherei der Herrlichkeit Gottes. So beginnt im Hebräischen Psalm 19. Ja. Und wenn die Himmel einmal ihren Dienst getan haben werden, vergehen werden, tatsächlich lesen wir, dann werden die Himmel zusammengerollt wie ein Buch. Ein Buch ist aber nur dann ein Buch, wenn es entweder etwas erzählt, etwas berichtet, meldet, etwas verkündigt. Und das sagt Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Ein Tag verkündet es dem anderen, meldet es dem anderen in eine Nacht. Und die Kunde der Herrlichkeit Gottes und dessen, was seiner Hände Werk betrifft. Dann muss auch dieses Buch da oben am Himmel Buchstaben haben, Zeichen haben. Es ist nicht mehr schwer jetzt zu erraten, welches diese Buchstabenzeichen an diesem Gottesbuch in den Himmel sind, nämlich Sonne, Mond und Stern. Das sind die Zeichen, die Gott selbst geschrieben hat mit eigener Hand. Die sind echt, die Zeichen. Und zuverlässig. Denn der da Buch führt über das Inventar der Sterne, ich rede jetzt etwas Hebräisch, auf Deutsch, der da Buch führt über das Inventar der Sterne und, oder sie zählt, anders ausgedrückt, einfacher. Und sie alle nennt mit Namen. Aha. Jeder Stern, klein oder groß, nah oder fern, hat von Gott selbst einen Namen. Wenn das so ist, dann hat jeder Stern eine von Gott ihm zugeteilte große, tiefe Bedeutung. Wenn nun Gott in seinem Wort hier uns Namen von Sternen nennt, die er ihnen gegeben hat, man könnte es für uns ja einmal von Ferne beachtet möglich werden, wenn wir diesen Dingen glauben, sogar angeleitet durch dieses Offenbarungsbuch, Schüler zu werden, von Gott selber belehrt. In welcher Weise denn dieses Buch der Himmel, das seine Herrlichkeit verkündet, zu entziffern sein könnte? Das tut Gott auch in diesem Buch, in dem er sich in Niedrigkeit in dieser Gestalt offenbart. So wie er sich in Jesus in seiner Niedrigkeitsgestalt geoffenbart hat. Ich darf jetzt bezeugen, dass das unser Wort Gottes sagt, dass das ein Offenbarungsbuch Gottes ist, unsere Bibel ist klar. Und dieses Buch bezeugt uns, dass die Gottesschrift in den Himmel, die Bücherei Gottes in den Himmel, die Herrlichkeit Gottes offenbart und bezeugt, und dass das, was die Himmel verkünden und Gott durch die Himmel erzählen lässt, erst zusammen mit dem, was hier bezeugt wird, die Gesamtoffenbarung Gottes gibt. Denn Gott ruft die Himmel und die Erde zu Zeugen an. Nicht nur das, sondern dieses Buch antwortet auf die Frage, wie und wo wird etwas geschehen? Meinetwegen noch wer ist dabei beteiligt? Die Schrift Gottes in den Himmel aber gibt besonders Auskunft in einer Weise, die uns sonst verschlossen ist, nämlich wann wird etwas geschehen. Denn die Sterne sind gesetzt zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Es gibt Jahre des Heils und Tage der Rache und Zeiten der Erquickung und Zeiten des Gerichtes. Und über alle diese Zeiten hat Gott in den Gestirnen am Himmel die von ihm zuvor bestimmten Zeitläufe, Zeitpunkte und Übergangszeiten festgelegt, um zuvor der ganzen Schöpfung den Beweis geliefert zu haben, dass er wirklich auch der Vater der Äonen ist, der zuvor die Zeiten und Zeitpunkte festgelegt hat, hat er es sich geleistet, ein Urwerksgefüge zuvor zu bilden und in Gang zu setzen, indem, bevor die Dinge zu geschehen begannen, alles festgelegt hat, sich selber damit festgelegt hat, dass es also geschehen werde. Und liebe Geschwister, unsere Astronomen werden eines Tages antreten dürfen mit der ihnen gegebenen Weisheit, das heißt Weisheit noch dieser Schöpfung. Dann dürfen sie antreten und dürfen dann Gott vorrechnen, dass im Jahre 1939, am 1. September, als der Krieg hier auf der Erde begann, 1939, 1. September, also vor rund 20 Jahren, dass damals am Himmel die Stellung der Sterne so und so und so war, ganz genau, nicht anders. Und dann werden sie ihre Knie beugen und bekennen, du hast den Beweis für uns Astronomen, Zeitkundige, aufs Wunderbarste zuvor geliefert, dass du nicht nur alles vorher gewusst hast, sondern zuvor alles auch den Zeiten nach genau geordnet hast. Denn das, was die Himmel erzählen, ist sowohl die Herrlichkeit Gottes, in die wir hineinblicken dürfen, und Berichte gibt uns Kunde vom Werk seiner Hände, wie er es durch die Zeitläufe, durch die Zeitpunkte hindurchführt bis zur Vollendung. Alles möglich und gegeben von Gott dadurch, dass er alle die Sterne mit Namen nannte, also ihnen ihre Gottesbedeutung gab. Wenn das so ist, Geschwister, ja, dann ist es vielleicht doch nicht gleich, darf ich mal sagen, ob die Sonne gerade aufgeht oder untergeht, ob sie am höchsten steht, ob der und der Stern, der den Namen hat, nun am Himmel im Zenit, im Mittelpunkt steht und das alles Übrige beherrscht, oder ob ein anderer gerade für den Beobachter auf der Erde unter seinen Füßen ist, ohne im Begriff ist aufzugehen, oder ob am Himmel Zusammenkünfte von Planeten sind, Zusammenbrüche von Planeten, oder ob alle ziemlich regelmäßig verstreut sind untereinander. Denn, ja, wir wollen gleich in die Schule gehen, wir sind ja hier in einem Schulhaus und lernen. Erstens, wenn, darf ich, um Zeit zu gewinnen, die Sterne gehen ja weiter, einmal Folgendes Weihnachtstag, dann werden wir es aus der Schrift nach merken. Das ist noch viel wunderbarer, als ich es sagen kann. Wofür sind diese Himmelsrichter zu Zeichen gegeben? Erstens, beginnen wir mit der Sonne. Die Sonne ist das von Gott ans Himmelszelt gesetzte Zeichen, das aufs Wunderbarste und Zuverlässigste das anzeigt, meldet, berichtet, was Gott selber und sein Christus sind. Beherrscher des Lichtes, beherrscht das Licht, Christus, das Licht der Welt. So. Wenn das so, ich will mal ganz in der Frageform mich fassen, wenn das so wäre, dann müsste ja dann der Mond, der als der Beherrscher der Finsternis vorgeführt wird, im Schöpfungsbericht und an anderen Stellen der Schrift, müsste ja der Mond das Zeichen für den Gegenspieler des Christus Gottes, das ist den Satan sein. Ja, das ist er. Neben Sonne und Mond am Himmel kommt eine nächste Gestirnsfamilie. Das sind die Planeten, in der Schrift Morgensterne genannt. Dann, wenn die Sonne und der Mond so große, gewaltige Geisteswesen darstellen, bezeichnen, merken wir jetzt, dass diese himmlischen Zeichen, die Gott hingesetzt hat, auf nicht Dinge, sondern Personen hinweisen, die überragend gewaltiger sind als die Zeichen selbst. Denn die Zeichen am Himmel sind ja schon gewaltig, wunderbar. Und wenn das Zeichen schon so gewaltig ist, wie überragend gewaltiger, müssen dann die Dinge oder Personen sein, auf die sie als Zeichen hinweisen. Verstehen wir? Dann müssten ja auch die Planeten Zeichen sein für Geisteswesen. Sie sind es auch. Und zwar ausgerechnet für jene Geisteswesen, die Gott in Psalm 82 anspricht. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Nicht Götzen. Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber weil ihr ungerecht richtet, das heißt das euch von mir anvertraute Amt, nämlich je einer von euch über ein bestimmtes Volk auf der Erde verantwortlich zu sein vor mir, so misswirtschaftet in einer Weise, die mir entgegen ist, obwohl ich gesagt habe, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle, so werdet ihr doch umkommen, sterben wie Adam. Damit gibt er die Klage, stellt er die Anklage, stellt er fest, dass sie wesenhaft mitschuldig sind am Fall der ganzen Menschheit in Adam. Nun sind diese Götter, diese Fürsten der Völker der Erde, diese Geistesfürsten, die sind nun dargestellt durch die Planeten. Und zwar genauso wie die Sonne Christus darstellt. Geschwister, ich darf bezeugen, durch die ganze Schrift hindurch, durch die ganze Schrift hindurch, auch dort, wo ich meinte zuerst, da kann unmöglich Christus geschaut werden, dort umso wunderbarer. Und so wie der Mond das Zeichen ist, aber bitte, die Sonne am Himmel und der Mond selber sind so unschuldig wie die Zeiger an unserer Uhr, die nur anzeigen, wie viel Zeit es ist. Übrigens, sagt ein Zürcher Astronom, meine Herren und Damen, unsere Uhren am Handgelenk oder in der Westentasche sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. Ich bin doch kein Magier, wenn ich auf die Uhr schaue und auf die Zeiger, die Zeichen schaue, um festzustellen, wie viel Zeit das ist. Aber an den Originalchronometer, ich sage, das ist nur ein Abbild, als wir begnügen uns mit einem Abbild dessen, was Gott selber geschaffen hat, vor unsere Augen geführt hat, um die Zeit zu verstehen, abzulesen. Anstatt, dass wir denen alles geschenkt ist von Gott selber in Christus, uns einmal wie unser Vater Abraham von Gott auffordern lassen, blicke doch gen Himmel und führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst. Und indem Abraham hinaufblickt zu den Sternen, wird sein Glaube gestärkt, denn er ist ja ein Chaldäer, ein Sternkundiger von damals. Eine Sternkunde, um die unsere heutigen Astronomen, die Alten, beneiden. Blick hinauf zu den Sternen, Römer 4, und also wurde er gestärkt im Glauben. Und da spricht Gott zu ihm, also, wie diese Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen da oben von dir geschaffen sind, also wird dein Samen. So wurde er gestärkt im Glauben und konnte das Unmögliche, das Gott ihm zugemutet hat, fassen von ganzem Herzen. Also es lohnt sich, einmal von Gottes Wort aufgefordert, sein Angesicht dem Himmel zu wenden. Suchet, was droben ist, Geschwister, und da begegnet unserem Blick mal zuvorerst begegnen diese Himmelslichter. So. Die Planeten stellen Götter dar, Fürstentümer, Throne, die über die Völker der Erde herrschen, die aber im Himmel nicht einzeln dastehen, sondern in den Regionen der Himmel, in die Gott sie gestellt hat, stehen ihnen Milliarden von Heerscharen mit Obersten über 10.000, 100.000 und Milliarden zur Verfügung. Und unter diesen Oberfürsten, die Gott eingesetzt hat in den Himmeln, sind wieder Könige und Throne untergeordneter Art. Ich kann dafür das nur alles bezeugen, deshalb habe ich unseren Bruder gebeten, er möchte doch zuvor bezeugen, das, was ich nur so hinwerfen kann heute Nachmittag, dass ihr wenigstens zuvor das Vertrauen habt, das ist nicht irgendwie spekuliert oder da konstruiert, sondern die Brüder, die dabei waren, gestern Abend und heute Morgen, die waren mit mir erneut überwältigt, was das Wort Gottes uns zu offenbaren vermag in diesen Dingen. Und ich bin überzeugt, sogar die Engel und diese Geisteswesen, die durch die Gestirne dargestellt sind, verstehen die Dinge nicht so und es gelüstet, sie da hineinzusehen. Und wer sich mit den Sternen befasst, ohne Gott und ohne Christus, der verhängt sich sofort und begibt sich sofort unter die Botmäßigkeit derer, der Geisteswesen, die durch die Sterne, das sind nur ihre Standarten. Die Sterne sind nur die Zeichen, so wie ein Generalstab seine Standarte hat, und wehe dem, der da an der Standarte des Generalstabs irgendwie was basteln will, nicht wahr? Oder was flicken will da. Der hat sofort mit den Adjutanten des Generalstabes zu tun. Wer sich hier mit den Dingen der Gestirne, der Sterne befasst, ohne Gott und ohne Christus, der ist diesen Mächten, die dahinter stehen, ausgeliefert und verkauft. Nur der, der in der Geborgenheit der Gegenwart des Höchsten, des Gottes der Götter und des Herrn der Herren ruht, ist in der Lage, unbeschadet diese Dinge zu erkennen und anbeten, zu erfassen. Planeten, Söhne Gottes, Fürsten unter den Geisteswesen. Dann Kometen. Das sind nun Einzelgänger, die gegenüber den Planeten, die ihre mehr oder weniger geordneten Bahnen durch das die Heerschare der Fixsterne ziehen, die Planeten, sind die Kometen solche astronomische Erscheinungen, die scheinbar in beliebigen Zeitpunkten aus weiten Himmelsfernen in die Nähe der Erde kommen und der Erde ein Gastspiel geben und dann wieder weit weg verschwinden. Etliche kommen in elliptischen weiten Bahnen nach 3 Jahren wieder, Kometen, etliche nach 7 Jahren, nach 70 Jahren, nach Hunderten von Jahren, und etliche kommen überhaupt nur einmal. Fliegen die irgendwie da wahllos im Universum herum? Oder sind vielleicht auch sie genau von Gott geordnete Zeichen für das, was jetzt dann kommt? Kometen stellen solche Geisteswesen dar, die nur beim Umbruch der Zeiten, das heißt bei den Wendepunkten der Äonen oder der Haushaltung, einmalig erscheinen, um Dinge anzuzeigen, die von umwälzender Bedeutung sind. Ich gebe einmal die Liste, und ich hoffe, dass uns nicht schon die Liste erdrückt. Und werde dann so viel wie möglich das nun dann zeigen, wie die Dinge, die die Schrift hier bezeugt, mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das muss ja sein, wenn das Wort Gottes ist. Dann haben wir das Heer der Fixsterne. Diese sind nun an das Zifferblatt der Gottesuhr, der Hintergrund, über den die Zeiger Sonne, Mond und die Planeten und die Kometen hinwegziehen. Also je nachdem, wo Sonne, Mond und Planeten stehen, auf dem Zifferblatt Hintergrund der Fixsterne, dadurch werden die Zeitpunkte und die Zeitläufe angezeigt. Wir werden sehen, die Übereinstimmung der 12 Stunden, der 12 Sternbilder und der 12 Stämme Israel. Überwältigend. Dann, nach den Kometen, Fixsternen, kommen die einfache Erscheinungen, die Meteore. Das sind Abbrüche von Himmelskörpern, die nun auf die Erde kommen, niederfallen, einschlagen, je nach der Größe, gewaltige Krater hinterlassen und so weiter. Diese Meteore, die auf die Erde einschlagen, meistens wie eine feurige Fackel erscheinen Offenbarung 8, glaube ich, 9, wie eine feurige Fackel erscheinen, die vom Himmel auf die Erde fallen, sind Zeichen für nach ihnen vom Himmel auf die Erde fallenden Geisteswesen, die genau nachdem sie ihren Namen von Gott bekommen haben, sich auf der Erde auswirken. Hier doch schnell ein Beispiel. Ich sah einen Stern vom Himmel auf die Erde fallen. Sein Name war Wermut. Und, Achtung, er fiel auf den dritten Teil der Sterne. Da war's. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Nehmen wir das einmal buchstäblich, dann kann das kaum stimmen, dass ein Stern, ein Sternschnuppe, der wäre eine brennende Fackel, dann sagen wir, das ist ein Meteor, da auf die, ins Wasser fällt irgendwo, dass jetzt der auf den dritten Teil der Wasser fallen kann. Nicht? Das ist ja buchstäblich nicht möglich. Aber buchstäblich ist möglich, dass ein Meteor als Zeichen, ein Bruchstück eines Himmelskörpers auf die Erde fällt, wie eine brennende Fackel. Und dass das das Zeichen Gottes ist. Den Namen, den Gott dem betreffenden Zeichen und dem hinter ihm folgenden Engel, Geisteswesen, gegeben hat, nach der Bedeutung des Namens, erfolgt nun die Auswirkung auf der Erde. Also, ich habe jetzt ein Beispiel gebraucht beim einfachsten, Sternvorgang. Dann haben wir noch Sternschnuppen, die fliegen so irgendwo beliebig oder weniger beliebig radial über die Fixsterne weg oder kommen in unsere Nähe und leuchten auf und verschwinden wieder. Spielt alles keine Rolle. Alles umsonst. Alles sinnlos. Das flunkert und flackert auf und ab und aus. Gott macht kein Feuerwerk, das sinnlos wäre. Wie es sogar hier bestellt sein könnte, als Zeichen gehen wir wieder zurück zum Bild des Generalstabes. Da liegt vor dem versammelten Generalstab eine Landkarte auf dem Tisch. Eine Landkarte von dem Gebiet, das jetzt in Ihren Augen gerade wichtig und hochaktuell ist. Ja. Nun stellen wir uns vor, nun nimmt einer der Generäle nimmt einen Rotstift und sagt, meine Herren, hier muss etwas geschehen. Der macht nur einen auf der Landkarte und schon wissen alle, hier, wo nur das flüchtige Zeichen hingesetzt worden ist, geschieht etwas Gewaltiges, Unheimliches. Stimmt das? Und das sollte bei unserem Gott etwa geringer sein oder gar nicht der Fall sein. Genau dort, wo Gott vom Standpunkt des Bewohners, des Beschauers der Erde aus die Zeichen macht, dort geschieht etwas, wo Gott weiß und er es in seinem Wort geoffenbart hat, was er damit meint. Er hat uns alles geoffenbart. Dort geschieht etwas. Angezeigt. Einfach, flüchtig, aber wunderbar, zutreffend und genau. Dann haben wir noch, um noch etwas zu sagen, am Himmel den Regenbogen, den Bogen des Friedens. Der soll uns auch jetzt einhüllen. Der Bund, den Gott gemacht hat mit allem Fleisch, der Gnade, mit Noah. Aber dann gibt es dem Regenbogen entgegen noch eine Schau an den Himmel. Die ist das Gegenteil. Die kommt vom äußersten Norden, von Mitternacht her. Die heißen Nordlichter. Nordlichter. Das sind die Lichtspiele der Finsternis. Normalerweise sind die im Radio- und Fernübermittlungsapparate, Fernsehapparate, Schwachstromapparate bis zur völligen Unwirksamkeit ausgeschalten werden. Das kann stundenlang gehen. Und in der Regel ist das, sind das die Signale, die Sonnenflecke dort oben und dann die etwa nach einigen Stunden die Auswirkung auf der Erde, folgen in den nächsten Nächten in der Regel die Tatsache, dass diese Nordlichter vorzudringen pflegen bis in südliche Breiten. Nordlichter, Himmelserscheinungen. Von Blitz und Donner wollen wir jetzt gar nicht sagen, nur so viel, dass im Griechischen das Wort Blitz astrape heißt, das heißt ein Sternwurf. Das schleudert einer der Engel seinen Bannstrahl. Genau nach der zuvor Bestimmung Gottes. Astrape heißt von einem Stern, von einem Engel geschleuderten Wurf. Und der trifft ganz genau. Ganz genau. Da steht das durch die Schrift. Jetzt haben wir eine Liste. Zeichen für Christus, für Satan, für die Götter, für die Personalboten, die Kometen und für die auf die Erde fallenden Geisteswesen und für die Signale am Himmel. Aber wir wollen uns damit begnügen. So, bleiben wir einen Moment bei Sonne und Mond stehen. Sondern am Anfang lesen wir das große Licht zur Herrschaft am Tage, zur Herrschaft des Lichtes. Das ist Christus. Die Sonne stellt Christus als den Beherrscher des Lichtes dar. In jeder Beziehung, alles, was an der Sonne am Himmel ablesbar ist, ist bei Christus wesenhaft vorhanden. Ganz genau. Wunderbar. Dann, am Anfang des Schöpfungsberichtes lesen wir überhaupt noch nichts vom Wort Sonne. Nur das Gruselige. Da aber das Wort Sonne zum ersten Mal erscheint in der Bibel, ich glaube 1. Mose 15 im Leben Abraham, da er dort den Kampf führte mit den Vögeln des Himmels, die Opfer verschlingen wollten, da heißt es, es dunkel um Abraham, Finsternis und Gewölk, Begründung, und jetzt kommt das Wort Sonne zum ersten Mal vor, Begründung, da die Sonne untergehen wollte, könnte hier die Sonne ein Zeichen für Christus sein? Will Christus untergehen? Will er sterben? Hat er das im Sinn? Kommen dann die Seinen in große Not? In Finsternis. Die Sonne geht hier nicht unter über euren Zorn, schreibt Paulus. Das heißt, hadert nicht so lange, bis Christus seinen Ruheplatz für sein Haupt mehr findet in euren Herzen. Bis Christus die Sonne untergeht in eurem Leben. In Psalm 104 lesen wir, die Sonne weiß um ihren Untergang. Weiß Christus, dass er sterben muss für seine Schöpfung? Weiß das die Sonne am Himmel? Kaum. Aber die Schrift sagt, nun ist aber die Sonne in den Urtexten und in anderen Sprachen männlich und der Mond weiblich. Es heißt also, Psalm 19, der Sonnenball, sagen wir einmal, um ihn männlich zu bezeichnen, der Sonnenball ist wie ein Bräutigam, könnte das Christus sein? Also männlich, und er ist der Bräutigam. und wie ein Himmel
zu durchlaufen die Bahn, geht das auch?
Sogar dann ein Himmel, wenn er die Bahn durchläuft, als ein sich zum Untergang neigender Sterbe. Sogar dann als ein Held? Ja. Aber die Sonne versinkt ja nicht, um für immer unterzugehen, sondern sie versinkt, um wieder aufzugehen. Warum steht denn dort, als die Weiber aufbrechen am Ostermorgen, da war es noch Dämmerung. Und als sie ans Grab kamen, war die Sonne schon aufgegangen. Könnte es doch stimmen. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild.
Warum als Schild?
Die Sonne schiebt sich manchmal am Himmel vor irgendeinem der Planeten.
Schild. Dann kommt der Strahl des betreffenden Planeten nicht mehr durch. Oder? Ja. Und noch etliche Zeugnisse für die Sonne.
Wenn es heißt, die Sonne wird sich verwandeln in einen Herren und sagt,
das ist der gleichbedeutend in der Schrift mit der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, des Sündenbocks, durch Johannes den Täufer dargestellt, der sein Vordarsteller war, sein Wegbereiter.
Und auf dem Berg der Verklärung lesen wir wiederum, und sein Angesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Und seine Kleider feilte. Und in Offenbarung 1, wo er wirklich in der Herrlichkeit erscheint, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Das erste Wort über die Sonne, von der Sonne Gottes, in der Schrift heißt, da die Sonne untergehen wollte. Und das war die Rettung für Abraham und für alle Söhne Abrahams, dass das Licht der Welt bereit ist, unterzugehen und zu sterben. Der wusste um seinen Untergang, nach Psalm 104. Und jetzt kommt das letzte Wort im Alten Testament, Sonne. Das heißt, es ist der Konfirmandenspruch meiner lieben Frau.
Über euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln.
Was ist denn das für eine Sonne? Kennen wir die? Haben wir sie erfahren? Ich hoffe ja. Wenn nicht, eilen wir unter die Fittiche dieser Flügel, dieser Sonne Gottes. Die Sonne, die mir lache, haben wir schon lange gesungen und es gar nicht geglaubt, dass das so wunderbar ist, so überwältigend. Ein Weib mit der Sonne, zuvor noch. Und kaum ist diese Sonne der Gerechtigkeit Gottes aufgegangen in der Gestalt des Herrn Jesus, spricht er selber. Der Herr lässt seine Sonne, und meint natürlich sich selber, in aller Bescheidenheit, der Herr lässt seine Sonne aufgehen über wen? Falsch. Falsch, ganz falsch. Sogar du hast gefehlt, mein Lieber. Er hat nämlich gesagt, über Gute und Böse, so fromm sind wir frommen, nicht wahr? Er hat nämlich gesagt, zuerst über Böse, wie wir, gell? Stimmt, jawohl. Und dann zuletzt auch noch über die Guten. So wunderbar ist unsere Sonne. Und dann gehen wir weiter in die Offenbarung, dann erscheint ein Weib, wir wissen Israel, mit 12 Sternen strahlen auf ihrem Haupte, die 12 Stämme Israels, je 12.000 aus jedem Stamm. Mit der Sonne bekleidet heißt also,
mit der Gerechtigkeit des Christus bekleidet. Die Sonne der Gerechtigkeit haben wir ja gelesen. Steht also in der Gerechtigkeit des Christus. Und wenn der Mond den Feind, den Beherrscher der Finsternis darstellt, gilt doch das Wort, der Gott des Friedens aber wird den Satan in kurzen unter eure Füße legen. Wer mit der Sonne der Gerechtigkeit des Christus bekleidet ist, der hat den Mond wo? Unter seinen Füßen. Sind das magische Ausbrüche eines Magiers oder sind das Worte, gesunde Worte Gottes, die wir, so kindlich die und so nur spielerisch, poetisch die zuerst zu sein scheinen, so zuverlässig, so gewaltig sind, die eben nur der Geist Gottes und das Wort Gottes und Gott selbst die Dinge im kleinsten scheinbaren Nebensächlichkeiten darzustellen, zu bezeugen, vermag. Nun der Mond, beherrscht der Finsternis. Der Mond am Himmel hat die Eigenart, dass er einen ständigen Wechsel des Lichtes sowohl als des Schattens hat. Finsternis. Und von Gott, von Christus, von der Sonne lesen wir, da ist keines Wechsels Schatten. Und der Mond, auch wenn er in seiner vollen Größe als Vollmond leuchtet, verdankt seine ganze Leuchtkraft wem? Der Sonne. Es ist ihm gegeben. Auf dem Herrscher der Finsternis. Stimmt das auch? Und beim Mond zuerst, ohne es zu wissen, und beim Satan auch, muss er in jeder Stellung, auch wenn er in voller Opposition zur Sonne ist, ein astronomischer Ausdruck, immer seine Mittelachse weist immer dorthin, wo der steht, dem er alles verdankt. Merken wir, die Himmel beginnen zu erzählen. Und zwar wunderbar die Herrlichkeit unseres Gottes. Aber die Schrift fährt weiter. Sonne, jetzt Achtung, verlasst alle astronomischen Weisheiten und weiß was alles. Sonne, steh still zu Gibeon. Und du Mond im Tale Ajalon. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen, ungefähr einen ganzen Tag. Und der Mond im Tale Ajalon. Ist vor dem Herrn nicht ein Tag wie 1000 Jahre? Ja. Könnte also nicht hier der Josua nicht nur damals die Dinge in der Vollmacht Gottes beherrscht haben, sondern noch ein Prophet oben dazu gewesen sein, dass nämlich die Sonne einen Tag Gottes lang, 1000 Jahre einmal, mitten am Himmel stehen bleibt, also herrscht. Und dass in dieser Zeit der Mond, der Satan, die gleiche Zeit im Tale Ajalon verhaftet ist. Bitte? 1000 Jahre im Reich. Nicht nur das, sondern, das heißt doch, liebe Geschwister, und so vielem anderen noch, dass es für einen Feldherrn Gottes nicht gleichgültig ist, wo die Zeiger Gottes am Himmel stehen, ob sie mitten am Himmel stehen bleiben und herrschen, oder ob sie in der Tiefe am Untergang sind oder den Tiefpunkt erreicht haben. Scheint doch nicht gleichgültig zu sein. Wenn wir dann noch lesen im Lobgesang der Debora, dass nachdem der Sieg Israels über die restlichen kananitischen Könige erfochten war, sie unter anderem sind, Könige kamen, Kananitische, da fluchte. Da stritten die Könige zu Tana. Nächster Vers. Vom Himmel her stritten die Sterne aus ihren Bahnen wider Sisera. Scheint also wie bei Josua, bei der Deborah das gleiche der Fall gewesen zu sein, dass das, was auf der Erde sich vollzieht, an den Zeichen Gottes, die zuverlässig sind, dass alles vorgezeichnet ist. So vorgezeichnet ist, nicht in Willkür, sondern nach dem weisen Ratschluss Gottes, den er im Rat der Heiligen festgesetzt hat, dass es also geschehen sollte. Und wenn der Herr Jesus noch obendrein kommt und sagt, wenn die großen endzeitlichen Ereignisse eintreten, hier möchte ich nun die Bibel selbst aufschlagen, damit wir in überwältigender Weise jetzt einmal merken, dass Gott nichts tut auf der Erde, Kleines oder Großes, ohne es vorher am Himmel anzuzeigen, in seiner Gottesart. Wie das erste Blatt der Bibel uns bezeugt, sie seien zu Zeichen, und das hebräische Wort Ot, Zeichen, besteht erstens mal aus dem ersten und letzten hebräischen Buchstaben. Und der Herr Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, das Aleph und das Tau, das Alpha und das Omega. Und das Wort Ot als Tätigkeitswort heißt Atar, heißt kommen. Sie sind Zeichen für kommende Personen und Ereignisse und nicht für charakterbildende Eigenschaften im Menschen. Die Charaktereigenschaften des Menschen bildet Gott selber im Mutterleibe für den Betreffenden. Und die Sterne geben an, in was für einen Zeitpunkt und ein Zeitgeschehen er hineingeboren ist. Und jetzt Lukas 21. Noch etwas. So wie die Uhr ständig in jeder Stellung die Zeit anzeigt, so sind die Zeichen Gottes am Himmel viel mehr noch so gesetzt, dass sie in jeder Sekunde in ihrer Stellung genau die Zeit anzeigen, die es jetzt im Ratschluss Gottes ist. Wenn aber besondere Ereignisse oder besondere Personen, wie unser Heiland selbst auf die Erde kommen soll, in Erscheinung treten soll, dann setzt er ein außergewöhnliches Zeichen an den Himmel. Das sind dann die großen Zeichen am Himmel. Und dann geschieht auch etwas Großes, Außergewöhnliches. Auch Schrecknisse, Johannes 21, Vers 11 und 12 vorerst, oder 11 am Schluss, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Und dann fährt er in Vers 25 weiter. Und es werden Zeichen sein, wir haben gelesen, große Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Ist also unser Herr Jesus Christus auch der Überzeugung, dass das, was im ersten Blatt der Bibel geschrieben steht, dass sie zu Zeichen sind für kommende Ereignisse, auch dieser Meinung. Wir werden es merken. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne. Und auf der Erde. Also das, was Gott am Himmel anzeigt durch die Sterne, hat anschließend die Auswirkung auf der Erde zu gewärtigen. Und zwar, wie wir jetzt lesen, und auf der Erde. Jetzt lesen wir ein Wort, das uns alle geläufig ist, das wir schon manchem an den Ungläubigen an den Kopf geworfen haben. Aber wir achten nicht, in welchem Rahmen der Herr das spricht.
ausgehend und schließend mit den Ereignissen am Himmel. Nämlich die Zeichen da oben und aus der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserhoch. Und jetzt, indem sie Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis erst kommen werden. Also die verschmachten schon, bevor sie da sind. Warum? Was bringt sie zu verschmachten? Die großen Zeichen an Sonne, Mond und Stern. Die sind dann so gewaltig, so groß, ich pflege zu sagen, dann weiß jeder Hund, dass es nicht mehr geheuer ist auf der Erde. Dann brauchen wir keine Astronomen mehr, die schützend und ihre Hände über uns breiten, habt keine Angst, das ist nun einmal nicht so schlimm und so weiter. Das muss wir dann keiner mehr wagen zu sagen, wenn die Dinge anheben zu geschehen. Die das Verschmachten der Völker besteht darin, dass sie durch die Zeichen am Himmel wissen, jetzt kommen, werden die Erde Ungeheure gerichtet haben. Und der Herr Jesus fährt weiter. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Während er zuerst wieder nennt, die Zeichen, Sonne, Mond und Sterne, die sichtbaren am Himmel, schließt er nun mit den Geisteswesen hinter ihnen, die die Kräfte der Himmel sind. Und die werden erschüttert. Entsprechend den Vorgängen am sichtbar geschirmten Himmel geschehen die Ereignisse zuerst in den Himmel, im Unsichtbaren, unter den Geisteswesen. Und nachdem dort die Sache abgeklärt, das heißt entschieden ist, kommen die entsprechenden Auswirkungen auf der Erde. Beispiel, das Weib mit der Sonne bekleidet, ein Zeichen am Himmel. Weib, Jungfrau gibt es am Himmel, es gibt einen Drachen am Himmel. Die Dinge sind da, es gibt 12 Sternbilder am Himmel, alles Mögliche am Himmel und als Zeichen, in der Zeichensprache Gottes, sichtbar. Und dann anschließend lesen wir, nachdem ein Zeichen am sichtbaren Himmel von Sonne und Sternen und Mond und dann beim Weib und dann beim Drachen mit dem Söhnlein und so weiter dargestellt worden ist, heißt es, und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Genau das ereignet sich nun unter den Geistern im Himmel. Michael und seine Engel, Satan und seine Engel führen nun das wesenhaft aus in den Himmel, was durch die Zeichen angezeigt worden ist. Und nachdem der Kampf zwischen Michael und Satan im Himmel entschieden ist, bekommen die Bewohner der Erde den Erfolg zu spüren. Jetzt wird der Satan auf die Erde geworfen und nun heißt es, wehe der Erde und ihren Bewohnern. Also, da haben wir ein Dreifaches vor uns. Erstens gibt Gott sein Zeichen am Himmel, zu Sonne, Mond und Sterne. Zweitens werden unter den Geistern, die da dargestellt sind, Michael vertritt hier Christus, die Sonne, werden unter den Geistern in den Himmel, im Unsichtbaren, die Dinge entschieden. Und an dritter Stelle kommen die Auswirkungen auf der Erde. Geschwister, was ich in den letzten Jahrzehnten kontrollieren durfte, prüfen durfte im Weltgeschehen, ist nun so, das werden wir sofort als einleuchtend empfinden, dass je außergewöhnlicher ein Zeichen Gottes am Himmel ist, umso länger dauert der Zeitraum, bis die Erscheinungen, die Ereignisse auf der Erde in Sicht treten. Je normaler, einfacher die Dinge am Himmel sind, das ist in der Regel sofort so der Fall. Also, nun noch ein Vergleich. Ich habe hier das Abbild der Himmel am Handgelenk. Ich sehe, es ist schon so weit. Wir haben erst angefangen. Bitte setze einen Termin fest.
Ja, ich bin schon zu weit, ja. Also, doch meine große Liebe von den Kreuz vom Golgatha, lässt sich das dann machen?
Jawohl. Ja. Vorher noch etwas.
Ja.
Den wollen wir dann ansatzmäßig von dem, was da alles in unserem geliebten Wort Gottes für uns bereitet ist.
Ja, und das vielleicht eben um der Zeit willen ist von Gott so geordnet ist, dass es genug ist für heute, um es tragen zu können. Schon nach Hause tragen zu können oder gar dann noch ertragen zu können. So, jetzt haben wir gesagt, haben wir von Sternbildern gehört.
Ja, durch den Mond teilt Gott das Heer der Sterne ab in 12 Teile. Einmal ist hier Vollmond, dann ein Zwölftel weiter. Gott macht im Jahr 12 Punkte am Himmel und teilt so das Heer der Sterne in 12 Teile ab. Deshalb haben wir ein Zifferblatt mit 12 Stunden. Das ist also von Gott gegeben, die 12-Teilung des Heeres der Himmel. Und dem Abraham hat er gesagt, also soll dein Same sein, und siehe da 12 Stämme erscheinen. Nach den 12 Sterngruppen am Himmel. Und siehe da. Also wird dein Same sein. Kaum ist der Same Abrahams, hat Fleisch und Blut angenommen, im Rahmen des Hauses Israel, also des Hauses des Vaters Jakob, mit den 12 Söhnen, schon träumt der Josef. Er sieht den Vater als Sonne, die Mutter als Mond und seine 11 Brüder als 11 Sterne oder 11 Sternbilder, und er ist das 12. Also wird dein Same sein. Eine wunderbare Frau. Nicht nur das. Dann hat Gott dem Volke Israel, diesem Samen Abrahams, eine Lagerordnung in der Wüste gegeben. Hat gesagt, du Juda, du lagerst dich im Osten. Aufgang der Sonne. Ruben, Höchststand der Sonne. Ephraim, Josef im Westen, Untergang der Sonne. Und Dan im Norden. Dann sagt Gott aber noch zu Juda, ein Löwe, ganze Löwenfamilie sogar. Ruben, ein Sohn, ein Mensch, überwallend wie die Wasser. Josef, Majestät des Stiers, Dan, Skorpion, Schlange, Adler. Und siehe da, so wie die 4 Führerstände sich auf der Erde im rechten Winkel nach den 4 Himmelsrichtungen zu lagern hatten, nach der Ordnung Gottes, so finden sich nun unter den 12 Sternbildungen am Himmel im rechten Winkel zueinander ein Löwe, ein Wassermann, ein Stier und ein Skorpion, Schlange mit einem Adler darin. Also wird dein Same sein. Das geht in den Einzelheiten so weit, dass wie Juda dem Löwen und die anderen den Sternbildern entsprechen, den Namen nach, die Gott ihnen den Stämmen auf der Erde und den Sternen am Himmel gegeben hat, wissen wir, wenn Gott dem Abraham sagt, also wird dein Same sein, heißt das nicht nur von 1 bis Y, also zahlenmäßig der Reihe nach, sondern so wie ich die Ordnung von Sonne, Mond und Sternen gesetzt habe, so wird dein Same von mir geordnet werden, und zwar ganz genau. Die einzelnen Stämme, zum Beispiel der Stamm Benjamin, entspricht dem Zeichen der Zwillinge. Da habe ich gedacht, ja, wer will das beweisen? Aber als ich lese in der Apostelgeschichte, dass das letzte Schiff, dass der Apostel Paulus, der aus dem Stamm Benjamin ist, das Zeichen der Zwillinge getragen hat, dann war ich wieder überwältigt, wie fast zu schön und wunderbar unsere Liebe ist. Was in den Zwillingen, im Sternbild der Zwillinge geschrieben steht von Gott, kann ich nur andeuten, dort sind die beiden Hunde, weit ist der große Hund, weit Gott macht, das sind die Nationen. Da sendet Gott den Apostel Paulus zu den Nationen, Japheth, und die nicht-jüdischen, semitischen Nationen, der kleine Hund, und die von den Hunden gehetzten Hasen, der Hase ist nämlich auch ein Sternbild der Zwillinge, das sind die Hamiten. Die fortwendig nicht zu den Nationen. Paulus, du segelst jetzt mit diesem Schiff, der Zeichen der Dioskuren, der Zwillinge, zum letzten Mal unter dem Zeichen der Zugehörigkeit der 12 Stämme. Von jetzt ab sende ich dich zu den Nationen, zu den Hunden. Das ist eine Einzelheit. Diese 4 Hauptstämme aber, die finden sich in der Schöpfung. Löwe, Haupt der Wilden, Stier, Haupt der Zahmen, der Haustiere, Skorpion, Schlange, kriechende Tiere, Adler, für König der Vögel des Himmels und der Mensch, das Haupt über alle Schöpfung Gottes. In Israel dargestellt. Nach Ezekiel 1 befinden sich da Cherubim, lebendige Wesen. Die hat jeder vier Angesichter. Eines Löwen, eines Menschen, eines Stiers, eines Adlers Angesicht. Und bei einer Etage höher, beide sind unterhalb den Sternen, die sind in der Stratosphäre aufgestellt. Das ist ganz klar. Und innerhalb der Sternbilder finden wir wieder die gleiche Ordnung. Löwe, Wassermann, Stier, Skorpion, Adler. Und um den Thron Gottes über den Sternen finden wir vier Cherubim der Herrlichkeit. Da wird nummeriert der erste eines Löwen Angesicht, der zweite eines Menschen, der dritte eines Stiers, der vierte eines Adlers Angesicht. Hören wir, das stimmt einfach, ob wir wollen oder nicht. Das hat Gott so geordnet. So. Nachdem wir gesehen haben, dann werden wir auch merken, wie es mit den anderen Planeten, mit den Planeten und, ja, da hatten wir noch am Schluss etwas zu sagen, mit den Kometen. Geschwister, ja, mein Herz blutet fast ein wenig, dass ich nicht mehr sagen kann heute. Aber ja, jetzt Israel und die Sterne, also wird der Same sein, überwältigt. Jetzt, wenn die Sonne Christus darstellt und der Mond den Samen, dann wollen wir einmal diese, ich will mal sagen, Behauptung des Redners prüfen, dort wo alles nur geprüft werden kann, endgültig, ob es aus Gott ist oder nicht, nämlich am Kreuz von Golgatha. Nach dem Gesetz muss das Lamm geschlachtet werden, da auf der Erde, das Lämmlein, beim Untergang der Sonne. Bringt also das Wort Gottes, das geschlachtet werden des Lammes Gottes, mit in Beziehung mit der Stellung der Himmelslichter, mit dem einen, mit der Sonne. Und zwar ausgerechnet einen Moment, da die Sonne untergeht, in dem Moment muss das Lamm geschlachtet werden. Andeuten, das, was hier im Gleichen der Niedrigkeit geschieht, im Gleichen oder der Zeitpunkt wird vom Himmel aus beherrscht. Von dem beschrieben steht an erster Stelle, die Sonne wollte untergehen, sterben als Lamm Gottes. Und sie weiß um ihren Untergang. Da bringt das Wort Gottes das, was die Himmel darstellen, anzeigen, in unmittelbarste Verbindung mit dem Allerheiligsten, das Gott getan hat auf dieser Erde. Mit der Schlachtung des Lammes. Also bei Sonnenuntergang muss das Lamm geschlachtet werden. Ihr sollt das Lamm schlachten, das ist die Tagesstunde. Jetzt kommt der Monat. Am 14. Tage ab Neumond. Neumond ist nämlich immer dann, wenn der Mond bei der Sonne, in die Nähe der Sonne gekommen ist, letzter Punkt der Sonne, dann sieht man nichts mehr vom Mond. Dann ist er in der Gegenwart der Sonne verschwunden, verschlungen. Aber je weiter er sich von der Sonne entfernt in den nächsten Phasen, umso größer wird er. Und nach 14 Tagen ab Neumond, nach dem Gesetz, wo nun das Lamm geschlachtet werden muss, ist am Himmel Vollmond. 14 Tage ab Neumond ist Vollmond. Da erscheint der Mond nicht nur in seiner größten Entfaltung, Gestalt und Pracht, sondern dann ist das der Fall, wenn der Mond am Himmel für den Beschauer auf der Erde in die größtmöglichste Oppositionsstellung zur Sonne gelangt ist. Könnte das auf Satan und Christus auch zutreffen? Ja. Jetzt, der Herr Jesus war in Gethsemane an dem Abend, nachdem er das Passa mit den Jüngern gefeiert hatte, wurde verhaftet und zu den hohen Priestern geschleppt und dann zum Pilatus geschleppt und die ganze furchtbare Szene der Schmähung und des Anspeiens und des Geschlagenwerdens und des Verhörs, dieses aufreibende Gericht der harten Menschenherzen über ihn, dauerte eine ganze Nacht. Jetzt, wie stand diese Nacht? Was stand am Himmel? Am Abend, da er das Passa feierte, das Lamm geschlachtet wurde, das er mit seinen Jüngern aß, wurde das Lamm geschlachtet, als die Sonne blutrot unterging. Das ist klar. Die Sonne ging unter. Und weil der Mond nun in Oppositionsstellung zur Sonne ist, im Moment, da die Sonne im Westen blutrot versinkt, steigt der Vollmond im Osten im gleichen Moment blutrot heraus. Währenddem nun der Vollmond diese Nacht, da er gerichtet wird, von Pontius zu Pilatus geschleppt wird, wie man bildlicher sagen pflegt, triumphiert um Mitternacht. Da beherrscht das Zeichen des Herrs der Finsternis in dieser Nacht am Himmel. Da heißt es, kreuzige ihn. Und er überlieferte ihn, dass er gekreuzigt würde. So. Jetzt wird es morgen, die erste Stunde. Dann heißt es, jetzt geht die Sonne wieder auf und der Mond versinkt. Jetzt wird er nach Golgatha hinausgeführt. Die Sonne steigt am Himmel, wird erhöht am Himmel. Und um die dritte Stunde, morgens 9 Uhr, erhöhen sie ihn ans Kreuz. Und dann heißt es, und um die sechste Stunde, da ist ja Mittag, heller Mittag. Da steht geschrieben im Gesetz, die Sonne wird untergehen am hellen Mittag. Weil dieser Moment wäre der Zeitpunkt gewesen, da er die Königsherrschaft des tausendjährigen Reich hätte antreten sollen. Er wurde wohl erhöht, aber in die Gewalt der Finsternis. Und der Herr Jesus sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Die Stunde der Gewalt der Finsternis. Und weil er, das Licht der Welt, der jetzt erhöht ist an den Schandpfahl und nicht auf den Thron Davids zu dieser Stunde, steht auch sein Zeichen mitten am Himmel. Aber der, von dem das Zeichen Kunde gibt, ist in die Gewalt der Finsternis gegeben. Und prompt heißt es, und um diese sechste Stunde verfinsterte sich die Sonne, um anzuzeigen, was auf der Erde mit der wahrhaftigen Sonne geschehen ist. Zu einer Stunde und in einem Zeitpunkt, da eine Sonnenfinsternis normalerweise unmöglich ist. Denn bei Vollmond ist eine Sonnenfinsternis unmöglich. Nach den Gesetzen der Astronomie nur bei Neumond. Es muss also eine außergewöhnliche Verfinsterung der Sonne gewesen sein. Und das muss so sein, weil das, was hier geschah am Kreuz, die außerordentlichste Verfinsterung des Lichtes war. Und siehe da, dann heißt es. Und um die neunte Stunde, und es war eine Finsternis 3 Stunden lang, dann heißt es, und um die neunte Stunde nachmittags 3 Uhr, neigte er das Haupt, gab den Geist auf und verschied. Und die Sonne am Himmel neigt sich verfinstert ihrem Untergang zu, am Abend wird es Licht, auch hier noch einmal. Und dann heißt es, ihr sollt den ans Holz gehängten gewisslich bei Sonnenuntergang vom Holz herunterholen. Also, mit versinkender Sonne nehmen sie ihn jetzt vom Kreuz herunter. Und sollt ihn begraben, wird ins Grab gelegt, mit Untergang der Sonne. Ich habe von unserem lieben Bruder Klein, von Karl Marienborn, glaube ich, gehört, dass als er ins Grab gelegt wurde, auch gleichzeitig die Sonne untergegangen ist. Hat mich tief berührt in diesem Zusammenhang. Und siehe da, in dem Moment, da die Sonne untergeht, wird er ins Grab, ins Felsengrab gelegt. Und im nächsten Moment, im gleichen Moment, steigt wieder der Mond auf und triumphiert in der folgenden Nacht noch einmal, scheinbar in der vollen Größe, aber die ist schon am Abnehmen, erzählt uns die Bibel. Triumphiert, dass er der Sieger sei über das Licht. Und siehe da, diese Schrift sagt uns, und der große Sabbat brach an. Verstehen wir jetzt, dass der Tag Gottes beginnt mit Untergang der Sonne. dass das neue Zeitalter Gottes beginnt
beim Untergang der Sonne. Mit dem Tode des Christus. Das Neue. So. Das ist Golgatha. Erzählen die Himmel die Herrlichkeit Gottes? Ja, sogar dort, wo es unter Schmach her und zu geht.
Und jetzt noch ein Besseres. Wir haben, wie will man sagen, behauptet, die Planeten am Himmel stellen die Söhne Gottes, die Erschaffenen dar, die Herrscher über die Völker. Wenn das so wäre, ich drücke mich da sehr vorsichtig aus, wenn das so wäre, dass die Söhne Gottes durch die Planeten, also die Morgensterne, Morgensterne können nur Planeten sein, dargestellt wäre, dann müsste ja der Sohn Gottes auch durch einen der Planeten am Himmel dargestellt werden. Und zwar ganz in eklatanter, besonders auffallender Weise. Nun gibt es, und sagt der Herr Jesus, zuerst vom Stern von Bethlehem konnten wir ja leider gar nicht reden, aber die Weisen aus dem Morgenland, die traten in Jerusalem an, mit einer Sicherheit. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen am Himmel, eine Nova, eine Neuerscheinung. Die konnten die Schrift Gottes noch lesen, denn ein Stern wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter aus Israel. War verheißen, den Ostweisen durch Bileam, der kam ja von dort. Und nun schließt, so beginnt das Neue Testament mit dem Wort Stern. Wir haben seinen Stern gesehen. Und er selber, dieser Stern, der Sohn der Liebe, spricht am Schluss der Offenbarung. Ich bin der hell leuchtende Morgenstern. Ja, unter dem Planeten kann nur einer in Frage kommen, die von ihm geschaffen sind, die am Himmel leuchten. Allein die Venus ist der Morgenstern, der alle anderen Planeten auf den größten Jupiter um das Achtfache übertrifft, an Glanz, an Licht. Ich bin der hell leuchtende Morgenstern. An verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes vergleicht die Schrift und der Herr sich selbst als der hell leuchtende Morgenstern. Damit legt er den einen Morgenstern, die Venus, mit Beschlag für sich selbst. Die Venus